43,5 Minuten. Der Sneaker-Podcast.
Moin erstmal, hier ist der Simon vom 43,5 Minuten Podcast. Ich habe heute einen Gast, der regelmäßig bei uns im Laden ist, gern gesehen, und upcoming Superstar, Rap-Superstar, Gianni Suave. Herzlich willkommen, Gianni.
Servus, servus.
Wir wollen heute einfach mal so ein bisschen schnacken, was bei dir Neues gibt, was bisher geschehen ist, und dann mal schauen, wo der Tag hinführt.
Ganz genau. Jawohl.
Ich habe zum Anfang auf jeden Fall direkt eine Frage, die mich, da habe ich nämlich selber nicht mal im Laden mit dir drüber gesprochen. Wie hat es denn alles angefangen? Wann hast du für dich entdeckt, Rappen ist geil, das will ich jetzt tun?
Also Hip-Hop und Rap war schon immer das Genre, mit dem ich aufgewachsen bin. Also mein Cousin, Grüße an Robby, hat mir früh gezeigt, was Cribwalk ist. Und dann haben wir direkt schon immer so Missy Elliott und Busta Rhymes gehört und haben mir dann so die coolen Schritte gezeigt. Da war ich, glaube ich, 12 oder so. Und irgendwann, ich habe eigentlich immer einzelne Lieder gehört, so. Und irgendwann habe ich dann aber, ich glaube, bei Lil Wayne war das. Lil Wayne war der erste Künstler, den ich als Künstler gefeiert habe, wo ich dann die ganzen Projekte gehört habe.
Und feierst du ihn heute noch?
Lil Wayne?
Ja. Da kam jetzt auch was Neues.
Ja, Album. Das neue Album ist sogar, ist ganz cool. Ich habe es noch nicht ganz gehört. Da waren so 2, 3 Lieder, die sich ein bisschen wieder so wie früher angehört haben. Das war ganz geil. Den habe ich bloß gefeiert. Das hat sich dann entwickelt, bis irgendwann ein Mac Miller kam, ein Kendrick, ein Big Crit. Und es gab ein Lied von, nee, es gab 2 Lieder von Kendrick. Es war einmal Cut You Off und einmal Turn Me Up featuring Absol. Die habe ich gehört und dann musste ich probieren.
Wie alt warst du da?
Das war vor 3,5 Jahren, 4 Jahren.
Also relativ frisch.
Relativ frisch, ja. Ich war dann ein halbes Jahr in China und hatte genug Zeit und viele YouTube-Beats.
Was hast du gemacht in China?
Da habe ich so ein Auslandshalbjahr gemacht, quasi.
Okay.
Ja, das war krass.
Mit Arbeit oder einfach nur für dich?
Nö, mit so semestermäßig,
okay.
Unimäßig.
Uni, ja. Okay, ja. Alles klar. Okay, dann bist du da reingeschlittert.
Ja, dann habe ich so die ersten Texte geschrieben und meinen Jungs immer so gefreestylt. Es hat ganz gut geklappt, weil die Jungs haben natürlich immer gesagt, es ist cool. Ich wusste halt nicht, ob es wirklich cool ist. Ja.
Sagen die Wahrheit.
Genau, und dann habe ich mir ein Mic gekauft. So ein wirklich so ein 60-Euro-Mic oder so und einen kleinen Verstärker, 5 OV. Und habe meinen ersten Song im Keller aufgenommen. Der ging.
Kann man den irgendwo hören?
Ja, den gibt's auf Soundcloud.
Ah,
ja.
Der, okay.
Der ist gut. Der ist gut,
ich, ja, weil ihr so lacht. Glaube ich sofort.
Der Will ist hier im Hintergrund, macht Fotos und lacht sich einen ab. Ja. Nee, der ging 2 Minuten. Ich habe wirklich 25 Sekunden gerappt. Und als ich den fertig hatte, so habe ich mir den angehört und war so auf Facebook am PC. Und da war so eine Contest-Ausschreibung von Universal. Das war diese Rap-Tags. Und die haben versprochen, also ich wollte da nicht mitmachen, um zu gewinnen.
Mhm.
Hört sich ja ziemlich bescheiden an, aber
wenn man gewinnt, oder?
Genau. Also nee, ich habe mitgemacht, weil die versprochen haben, dass jeder Feedback bekommt.
Okay.
Von A&Rs, also von A&Rs aus der deutschen Szene. Ich dachte mir, endlich mal jemand, der das objektiv betrachtet.
Und nicht deine Freunde.
Genau. Und dann so 2, 3 Wochen später habe ich nichts gehört und habe dann gedacht, okay, scheiß drauf. Und dann kam ein Video raus, wo dann so Nico Backspin, der Chef von Chapter One Universal, der Ramin, und Vis-a-vis und so über meinen Song reden und so von wegen Top 25 von 1000.
Und du in dem Moment?
Und ich bin geflippt. Ich bin zu meiner Mom hochgerannt. Ich so, Mom, guck mal, da ist ein Video von mir. Das war bis jetzt auch so von der Realisierung der krasseste Moment auf jeden Fall. Und das habe ich dann am Ende gewonnen. Mit viel hin und her, weil wir ja noch überhaupt keine Strukturen hatten. Ja. Ich hatte noch nicht mal jemanden, der wirklich Beats für mich produziert, richtig. Und das war dann auch der Punkt, wo ich an meinen Produzenten rangetreten bin, den Dario, aka Rio. Und seitdem ist es mein Partner, bester Produzent. Und auch wirklich so, wenn man sich mal jetzt anguckt, was so in Frankfurt momentan passiert, eigentlich so der überall seine Finger drin hat und das im Schatten nach vorne treibt.
Wenn wir drüber sprechen, deine Jungs von damals, deine Jungs von heute, DMWTW.
Ja.
AKA fast deine WG. In der du seit kurzem lebst.
Seit 2 Wochen, ja.
Für was steht DMWTW und was bedeutet es dir? Oder wie? Also was kann man damit anfangen, wenn man das hört?
Also ich kann ja mal die Geschichte dahinter erzählen. Der Dario, wir haben ja dann den Contest gewonnen, aber den Vertrag, der uns angeboten wurde, abgelehnt.
Okay.
Und haben dann gesagt, wir wollen unsere eigenen Strukturen machen.
Also nichts Vorgegebenes, sondern das...
Genau, ich hatte meinen ersten Song, ich war noch gar kein richtiger Künstler. Ich habe noch meinen Sound noch nicht entwickelt und alles. Und dann haben der Dario und ich angefangen, uns einen kleinen Kreis zu bilden an Leuten, die auch Bock haben zu produzieren. Da kam dann der Paul dazu, Paul Bau, Toby John, Sänger und Produzent. Und wir waren so zu viert, so die Grundlage von DMWTW. Und der Paul hat die Dropbox-Gruppe oder den Dropbox-Ordner Don't Mess With The Weather genannt.
Mhm. Okay.
Und ich fand den Namen so cool, weil das irgendwie zu uns gepasst hat, weil wir ja versucht haben, einen eigenen Sound zu entwickeln und uns ein bisschen vom Zeitgeist nicht davon zu entfernen, aber das ein bisschen auch kritischer zu betrachten und noch immer frei zu bleiben in dem, was wir machen wollen. Und da man beim Wetter nie weiß, was passiert, ne, so erwarte das Unerwartete mäßig, fand ich das eigentlich einen geilen Namen und habe dann vorgeschlagen, dass wir das als Kollektivnamen nehmen und das dann so aufbauen und unseren eigenen Shit einfach machen.
Und jetzt sind Jungs, also ich kann jetzt mal berichten, wie das bei uns im Tagesgeschäft aussieht.
Ja.
Da kommt dann Chani vorbei, Saad, der schon früher kommt und sich immer auf seinen Stammplatz setzt und einfach mal kurz Mittagspause macht.
Richtig.
Sanchez kommt noch dazu.
Ja.
Wer ist noch dabei?
Ja, Jacker, Bernd Dreh.
Genau.
Wir haben ja als Don't Mess With The Weather, das ist auf jeden Fall ein Musik- und Lifestyle-Kollektiv. Das hat aber irgendwie keine Grenzen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ey, der und der ist der Rapper von Don't Mess With The Weather und so, sondern das ist eigentlich wir und unsere Freunde, unser Bekanntenkreis. Jeder, der Bock hat, was zu machen so.
Ja.
Und jeder, der Bock hat, sich weiterzuentwickeln. Also es geht auch, wir haben auch keine Lust, irgendwie Sachen zu machen, so dienstleistungsmäßig. Wir machen jetzt ein krasses Video, dann checken wir den an, weil der macht ja krasse Sachen.
Ja.
Sondern wir wollen uns was Eigenes aufbauen und die Jungs, die in unserem Umfeld sind, irgendwie mit reinziehen und uns alle gegenseitig ein bisschen motivieren, aus unserer Comfortzone zu steppen und die Sachen zu machen, auf die wir wirklich Bock haben und nicht vielleicht so diese Angst davor, sich mal einen Step zu trauen in eine Richtung, die seine Leidenschaft ist.
Ja.
Das so beiseite zu legen und dann einfach zu sagen, okay, ich gehe meinen normalen Weg, das, was von mir erwartet wird, sondern...
Einfach mal mehr machen.
Richtig, ja.
Das klingt vernünftig. Und wie ist das WG-Leben?
Geil.
Wenn man das mal so fragen darf. Also, ich sehe es immer nur auf Instagram.
Also das Problem ist Sanchez.
Okay, Sanchez ist das Problem?
Das Ding ist, ich kenne den ja, seitdem ich denken kann. Wir sind wie zwei Arschbacken auf jeden Fall. Und das nervt mich sehr. Nee, Spaß beiseite. So. Sanchez und ich, wir kennen uns schon super lange, sind jetzt in den letzten Jahren erst richtig zusammengewachsen. Also Sanchez und ich waren schon immer zu zweit unterwegs, jeden Tag, glaube ich. Und Wohnungssuche in Frankfurt ist auf jeden Fall anstrengend, gerade für 3 Jungs.
Wie lange habt ihr gesucht?
Ja, wir wollten schon vor 1,5 Jahren eine WG aufmachen. Das hat dann nicht geklappt, dann haben wir immer mal wieder geguckt. Habe ich meinen Vater mit ins Spiel gebracht und habe gesagt, komm, schreib du mal die Texte unter deinem Namen, vielleicht kommt es seriöser. Und dann haben wir tatsächlich diese Wohnung bekommen und die ist super. Also ich habe zwar nur 11 Quadratmeter, aber ich habe mir ein Hochbett reingebaut, ist krass.
Also hast du unten Platz.
Das ist krass. Das ist,
und, das hatte ich in meiner Studenten-WG hatte ich das auch.
Das
Hochbett, das hilft.
Ja,
in einem kleinen Raum.
Stabil.
Ja.
Ja, ich habe ein bisschen Angst am Anfang. Aber
ausgiebig getestet, hält.
Ja. Ja, also den Möglichkeiten nach, da kann man nur alleine drin sein, das geht.
Okay.
Also zu zweit mache ich das nicht, auf jeden Fall. Das Geile ist an der WG, dass mein Plan dafür war, dass auf jeden Fall so ein kleiner Kreativraum zu schaffen, in dem wir uns alle immer zurückziehen können, wo wir aber auch leben und wo Jungs drin sind, die sich verstehen. Der Ben Dreh ist jeden Tag da, die Jungs sind jeden Tag da, Rio war schon 3-4 Mal da, wir sind erstens seit 1,5 Wochen drin, richtig. Und das bewahrheitet sich jetzt schon direkt, seitdem wir da drin sind. Und das ist für mich oberwichtig, weil ich konnte zu Hause oder bei meiner Freundin zum Beispiel, bei der ich jetzt ein halbes Jahr auf ein Zimmer gewohnt habe, da konnte ich nie wirklich...
Wohnt ihr auch in Frankfurt?
In Bornheim, ja.
Ah, okay.
Ja.
Wo ist eure WG jetzt?
Auch in Bornheim.
Auch Bornheim?
Ja.
Beste Gegend.
Das ist direkt Bornheim-Nordend-Grenze. Richtig chillig.
Schön.
Und ich brauchte einfach einen Ort, wo ich arbeiten kann, den ich mir ein bisschen locker einrichten kann. um einfach mich zurückzuziehen und meinen Stuff zu machen. Und bis jetzt super.
Das ist schön zu hören. Ja. Ist auf jeden Fall noch ein Ziel, da mal vorbeizukommen. Ich will es mal miterleben.
Ihr seid alle herzlich eingeladen.
Wo wir gerade beim Thema Bonnheim, WG, Frankfurt. Was bedeutet dir Frankfurt? Ist Frankfurt für dich die Stadt, die alleinige Stadt? Oder?
Also guck mal, Frankfurt, ja, ich liebe Frankfurt. Also, ich bin hier aufgewachsen, die Stadt hat mich, so wie jede andere Stadt, in der jemand aufwächst, zu dem gemacht, was ich bin. Und ich glaube, es gibt viele Aspekte hier in Frankfurt, die mich dazu gebracht haben, ein sehr, sehr offenes Weltbild, ein sehr reflektiertes, aber auch distanziertes Weltbild bezüglich politischen, kulturellen Themen zu haben, weil es hier einfach viel, viel Vielfalt gibt. Und dafür bin ich übertrieben dankbar. Ja. Wenn man das jetzt mal auf die Musik bezieht, gibt es ja immer viel Representer-Sachen. Und das habe ich ja auch schon gemacht, ja, WSMC, 069, 439 und so weiter. Fand ich auch cool und war zu dem Zeitpunkt auch wichtig. Aber ich glaube, dass Kunst und Musik dann schon über so eine regionale Sache hinausgeht. Also ich bin auf jeden Fall von hier und ich bin auch stolz drauf. Das hat dann natürlich, was die Musik betrifft, dann irgendwann seine Grenzen. Und ich mache ja nicht nur Musik für Frankfurt, so ist es nicht. Das ist Musik aus Frankfurt für
die Welt.
Die Welt, ja, Mann.
Ja, war ja auf jeden Fall mit Chiefs, war es ja schon internationaler.
Richtig, ja.
Was ich übrigens sehr gefeiert habe, es läuft bei mir oft, das Lied.
Das war geil, das war richtig geil. Also ich habe das Glück, dass ich seit 2019 mit dem Philipp Kizune zusammenarbeite, der so ein bisschen sich um mich kümmert. Und
Shoutout an Kizune übrigens, der auch schon Mann, hier war.
Genau, der sich um alles Administrative, um die rechtliche Seite, um alle Sachen, von denen ich keinen Plan habe, kümmert.
Ja.
Und der Philipp hat mit Colin Kobus zusammengearbeitet, der ein guter Freund von mir ist. Und der ist mittlerweile in London und studiert da, macht seinen Master auch in Richtung Musik, Management und A&R und so weiter. Und die haben einen Produzenten auch, den sie managen, der heißt Alistair. Der ist eigentlich aus Ulm. Okay. Der lebt aber seit 5 Jahren in...
Schwabe.
Richtig. Der lebt aber seit 5 Jahren in London.
Okay.
An der Stelle liebe Grüße an Maschine Alistair. Sehr krasser Produzent. Und der hat sich ein kleines Netzwerk aufgebaut. Und dadurch sind wir an das Kollektiv Crack Worldwide gesteppt. Das ist Brother Ney und Alex Bosic, sein Manager. Das sind so Underground-Rapper aus London. Ich glaube, aus Tottenham. Oh, das sind super coole Jungs und die sind vom Standing und von der Vision ähnlich wie wir, halt nur in London. Und dann haben wir connected, es hat direkt gefunkt. So, wir waren drüben in London, haben einfach quick and dirty ein Video gedreht mit dem Raffi. Raffi ist übrigens der Puppenspieler hinter DMWTW, der alles Visuelle in der Hand hat.
Kennt man auch im Store.
Ja, Mann. Und das war geil. Das war richtig geil.
Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Lied. Kann ich nur empfehlen zu hören. Wenn wir da so schon bei dem Thema sind mit Beziehungen zu anderen Rappern, gibt es intensive Beziehungen zu anderen Rappern? Gibt es in Frankfurt irgendwelche Leute, mit denen du viel connected bist?
Also es gibt hier so eine kleine Untergrundwelle momentan, die wir auch mitunter, denke ich mal, gestartet haben. Da sind Jungs dabei wie Parayok Mob und PZK, die eigentlich direkt zusammenhängen. Revis City Crime Boys, die auch nochmal ihre ganz eigene Schiene fahren. Wenn es aber darum geht, mit welchen Rappern ich wirklich gut connected bin, sind eigentlich so 3, 4, 5 Jungs. Ist unter anderem Tubab, ist mein Lieblingsrapper und ein guter Freund von mir, der ist ja auch schon auf 2 Songs, beziehungsweise auf einem Song bis jetzt, aber bald auf noch einen zweiten,
Spoiler,
gefeatured. Und macht sein Ding mit PZK und Parayok, deswegen verbunden. Also der ist da bei beiden am Start. Mit dem arbeite ich sehr viel zusammen und gerne, weil ich den echt feiere. OG Kimo und Fangvater Frank sind auf jeden Fall Jungs, mit denen ich gerne zusammenarbeite und auch schon viel gemacht habe. Fangvater Frank hat mein Tape, was jetzt im April erscheint, gemixt und gemastert. Das war sehr, sehr geile Arbeit, die da passiert ist. Und ich hoffe, da kommt auch noch mehr. Darüber hinaus Kwame aus Frankfurt, aus Hamburg. Cooler Dude, krasse Musik, live, Maschine. Ja, Mann.
Gibt's für dich ein Vorbild, ein Vorbildkünstler, der dich auch in deinem, ich nenne es mal Style-Genre geprägt hat? Weil ich meine, ich bin aufgewachsen mit Samy Deluxe, Savage, Max Herre, so Konsorten.
Ja.
Mittlerweile ist es ja schon so, dass du komplett andere Musik auf die Ohren kriegst, wenn du Radio anmachst oder sonst was.
Richtig.
Also in Sachen, ja, Chart, Hip-Hop. Wobei ich es nicht mal mehr als Hip-Hop bezeichnen würde. Ich also persönlich. Warum hast du gefühlt genau das Gegenteil?
Ich muss dazu sagen, ich komme nicht aus dem Deutschrap. Also ich habe eigentlich erst angefangen, Deutschrap zu hören, als ich selbst angefangen habe zu rappen, um einfach abzuchecken, wie die Szene so läuft. Ich habe natürlich früher Savage gehört, immer mal wieder. Und ich finde auch von der Art, wie er rappt, super krass bis heute. Aber da sind eigentlich viele, viele verschiedene Leute, die mich krass inspirieren. Also mein Lieblingskünstler insgesamt ist auf jeden Fall Frank Ocean.
Mhm.
So für mich der krasseste Künstler unseres Jahrtausends bis jetzt, sagen wir mal so, in den 2000ern. Also super hart, viel, viel Influence, einfach weil der sich an keine Richtlinien hält und einfach Arrangement-wise, Mucke-mäßig,
ja.
Rap, Gesang, so maximal kreativ ist, genauso wie Tyler, the Creator, Action Bronson, vom Rap-Stil, krasse, krasse Influences, tatsächlich Absol.
Okay.
Für mich der GOAT ist Kendrick, ja, das ist aber heutzutage ja gar kein Geheimnis mehr. Und in letzter Zeit ist es halt hart, Skepta killt mich, muss ich einfach sagen. Also
man hört ja allgemein so ein bisschen den UK-Einfluss, wenn ihr miteinander sprecht. Den WTW im Laden und so.
Ja, das Problem ist, es gibt diese Netflix-Serie. Also eigentlich gab es davor schon eine Serie, die hatte nichts mit Netflix zu tun. Das ist Top Boy Sommerhaus. Das hat mich komplett
weggeschossen.
Ja, ich habe dann angefangen. Ich rede jetzt den ganzen Tag nur so, als wäre ich in Tottenham groß geworden. Also natürlich nicht authentisch, das ist nicht richtig schlecht. Ja. Aber das hat, also dadurch, dass wir halt angefangen haben, ich habe jetzt in Anfang 2019, auch relativ spät im Vergleich zu anderen Leuten, mich richtig in diese Grime-Sache bin ich reingetaucht und nicht mehr rausgekommen. Und dann kam halt diese Serie, Top Boys Sommerhaus, und dann war vorbei. Die Jungs sind, also ich finde so, was Freshness und so Attitude angeht, unbesiegbar momentan.
Ich habe auf jeden Fall die Unterhaltung mitbekommen mal zwischen, ich glaube, Ben Drewers und Holger. Und Holger kennt es auch, ich habe es immer noch nicht gesehen, aber das war auf jeden Fall eine witzige Unterhaltung.
Guck.
Ja,
mehr sage ich nicht.
Ich habe es auf der Liste.
Guck.
Ich habe es auf der Liste.
Jamie ist der Beste. Jamie.
Ich merke es mir. Ich werde darauf achten und an dich denken, wenn ich schaue.
Bitte.
Frage, die ich mir selbst stelle, kommt irgendwann was mit Autotune? Und beantworte es einfach.
Also ich persönlich werde keine Hooks oder keine Parts mit Autotune machen.
Finde ich sehr gut.
Einfach weil, also es geht ja darum, wenn man Künstler ist oder wenn man Musik macht, für mich geht es darum, ne? Das ist ja natürlich der Anspruch von jedem. Es gibt Leute, die machen Mucke, um Geld zu verdienen. Es gibt Leute, die machen Kunst, der Kunst willen quasi. Und ich würde gerne, dass die Musik progressiv bleibt. Also, dass man sich weiterentwickelt, dass man ausprobiert, dass man Grenzen sprengt. Das heißt nicht, den Zeitgeist komplett zu leugnen. Das überhaupt nicht. Wir haben übertriebene, also diese ganze 808-Sache, die ist einfach auch geil. Weißt du, wenn so eine fette 808 da reinklatscht. Ich habe jetzt letztens erst wieder ein Lied, das höre ich, glaube ich, seit 4 Tagen auf Dauerschleife. Das heißt Where and When von P-Money und Gigs. Gibt euch das. Das brettert einfach. Aber ich finde, dass man die Sachen immer weiterentwickeln kann. Und darum geht es ja auch in Hip-Hop. Die Elemente, die da waren, zu nehmen, die weiterzuentwickeln und einfach was Neues zu schaffen, damit man nicht nur den gleichen Brei hat.
Sondern so ein bisschen Abwechslung reinbringt.
Ja, Mann.
Und was Neues.
Ja, Mann.
Ja, das macht schon Sinn. Ich finde es halt, manchmal schwierig, dass, also gerade dieses, machst Radio an und du hörst halt überall, kommt aus meiner Sicht, sorry, wenn ich jetzt irgendjemand beleidige, aber so dieser gleiche Einton.
Die Sache ist,
mal Einheitsbrei.
Die Sache ist, ich meine, sobald die Musik komplexer wird, dann ist es ja auch immer dann schon eine geschmälerte Zielgruppe, die sich damit identifiziert. Ja. Weißt du, was ich meine? Das bedeutet, es ist irgendwie auch logisch, dass die Sachen, die sehr einfach sind und sehr breit
ziemlich
erfolgreich sind und auch die breite Masse treffen. Auch ich höre Sachen, die vielleicht erstmal plakativ wirken, die einfach eingängig sind, wo man sich nicht so viele Gedanken drüber machen muss. Aber das ist dann halt auch eine Sache der Laune, denke ich. Und es ist ja auch gut, dass es das gibt. Dann können Jungs wie wir uns ein bisschen dann auch abheben und dann...
Okay, und warum gehst du jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, kommerziell ist es ja anscheinend besser, wenn man einfach ist. Also kann man schon sagen.
Momentan ne,
das, was leicht runtergeht, ist erfolgreich. Ja. Also kommerziell erfolgreich. Ja. Wieso gehst du nicht den Weg?
Also ich denke, es ist immer der Anspruch, den man definiert am Anfang. Also als ich mich im ersten Jahr mit DMBTW aufgestellt habe, haben wir uns oft gefragt, was ist eigentlich unser Ziel, wo wollen wir hin? Und ich habe das immer mit der Musik verglichen, die ich selber am meisten höre und die mich am meisten gekickt hat. Und dann ist natürlich mein Anspruch, diesen Effekt auch bei anderen Leuten zu haben. Dass die das hören, Gänsehaut bekommen, sich bei Genius den Text durchlesen, dann erst Sachen verstehen oder erst beim 10. Mal hören, dieses kleine Detail raushören und dann am Ende des Songs ist ein Plot-Twist und alle denken sich, oh krass. Das sind die Dinger, die ich so geil finde. Das sind diese Detailsachen, ja, die vielleicht beim ersten Hören gar nicht auffallen. Oder dass du das Lied erstmal hörst und denkst, ey, ich verstehe kein Wort. Der spricht zwar Deutsch, aber ich verstehe die Zusammenhänge nicht.
Ich frage immer bei André, wenn ich was nicht verstehe.
Ja, und das finde ich eigentlich den Kitzel, so den Nervenkitzel. Deswegen sind auch so meine Lieblingsfilme, sind immer so Filme, die muss man erstmal 10-mal gucken.
Bis man bevor man jedes die ganzen Details verstanden hat.
Zum Beispiel Lucky Number 11. Mhm. Absoluter Lieblingsfilm. Wenn du den Film guckst, denkst du die ganze Zeit, Alter, was passiert
was wollt
hier
ihr von
überhaupt?
Mir?
Und am Ende wird dein Kopf halt einfach weggeballert.
So. Wo nimmst du für die Texte, die du schreibst, die Inspiration? Sind es Dinge, die in deinem alltäglichen Leben passieren oder passiert sind? Oder ist es teilweise Fiktion?
Nee, also ich hatte das Gespräch schon mal bei FlexFM, wo es darum ging, dass ich gesagt habe, dass mir die wichtigsten Eigenschaften Bescheidenheit, also unter anderem Bescheidenheit zum Beispiel ist. Und in den Texten kommt es vielleicht gar nicht so rüber.
Also ich kann unterschreiben, dass du ein bescheidener Typ bist.
Danke. Weiß ich zu schätzen. Ich denke, dass es in der Musik darum geht, ein Bild zu vermitteln oder ein Gefühl. Und mit dem Beat und mit den Lyrics passen dazu irgendwie so ein Drive zu schaffen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zum Beispiel einen Film geguckt hast. Ich war immer so ein Film, in dem du richtig eingetaucht bist, da bist du aus dem Kino raus und hast dich gefühlt wie der Hauptcharakter.
Ja.
Und ich mache das schon so, dass meine Texte zu mir, also die Texte sind, ich habe jetzt keine Künstlerfigur oder so, aber ich versuche halt so ein Bild zu malen, wo der Hörer eintauchen kann und wo er kurz in dieser Welt ist. Und bis jetzt habe ich noch keine Geschichten geschrieben, die mir nicht widerfahren sind, sondern ich habe eigentlich nur aus meinem Leben gerappt, deswegen auch zurück zur Frage, also Inspiration auf jeden Fall, mein Leben, meine Gedanken, die Sachen, die mir widerfahren, die Leute, die ich kennenlerne. Aber ich kann mir auch vorstellen, davon ein bisschen wegzugehen und Geschichten von anderen Leuten zu erzählen, die ich halt aus erster Hand erfahre quasi, um daraus dann ein gewisses Gefühl zu vermitteln. Ja, weil auch ich habe meine Grenzen in meiner persönlichen Erfahrung, aber darum geht es ja auch gar nicht im Kunst, sondern es geht darum, also mir geht es darum, irgendwie ein gewisses Gefühl zu vermitteln. Aber ich bin kein Fan davon, Sachen von mir zu behaupten, die nicht der Wahrheit entsprechen. Ich bin da auf jeden Fall, irgendwie habe ich einen krassen Drang dazu, authentisch zu sein und mich nicht irgendwie zu verstellen.
Fällt dir spontan eine Person ein, von der du mal gerne die Geschichte erzählen würdest?
Ja. Ich hab den Namen von dem Dude vergessen, leider. Ich habe letztens ein krasses Interview gesehen, das ist so ein Format auf YouTube, das heißt Frag einen.
Okay.
Und dann sind da Psychologe oder Serienmörder oder sowas und da waren Bankräuber. Ich finde dir den Namen noch heraus. Auf jeden Fall der Typ, der hatte harte Struggles in seinem Leben. Und der war in der 8er WG oder so und die Miete ist ausgeblieben und er war der einzige Boy in dieser WG. Und er war aber auch der Typ in der Verantwortung. Und dann hat er irgendwann, als er dann wirklich keine Möglichkeit mehr gesehen hat, irgendwie woher Geld zu bekommen, hat er angefangen, eine Bank auszurauben mit einer Fake-Pistole und war immer super freundlich.
Wo war das? Also war das?
Das war in Frankfurt.
In Frankfurt?
Auch in Frankfurt war das, glaube ich. Also ein Banküberfall war auf jeden Fall in Frankfurt. Ich glaube, war aber in mehreren Städten. Und der war immer super höflich und hat sich aber in diese Rolle des Bankräubers, des höflichen Bankräubers reingesteigert, dass er daraus irgendwie so eine Kunstform Figur gemacht hat. Der hat so eine Figur entwickelt und hat immer mehr Thrill gesucht, um halt dieses absolute Lebensgefühl zu entwickeln. Ja. Und am Ende des Tages ist es nichts anderes als das, was wir jeden Tag versuchen. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich Rapper werden möchte oder dass ich diesen Film als Musiker und als Künstler leben möchte, dann suche ich auch nicht immer nach dem einen Moment, wo ich auf der Bühne stehe, sondern ich kann das noch nicht so gut beschreiben. Ich denke auch noch viel drüber nach, aber diesen immer sich weiter voranschreitenden Lebensdrive, der sich entwickelt mit einem gewissen Lebensgefühl.
Ja.
So, ja. Das hat mich krass inspiriert, das fand ich zu krass.
Also wenn irgendwann mal ein Lied rauskommt, das in die Richtung geht, dann wissen wir jetzt, von wem gesprochen wird.
Richtig.
Müssen wir es nicht googeln.
Absolut. Also es wird wahrscheinlich jetzt in der Form nicht passieren, über den Kerl.
Ja.
Aber das sind Sachen, die mich krass inspirieren. Leute, die aus ihrer Komfortzone steppen und vielleicht manchmal auch falsche Entscheidungen treffen, aber wo dieses Gefühl dafür verantwortlich ist, irgendwas Größeres zu machen. So. Natürlich ist es nicht cool, eine Bank zu überfallen und anderen Leuten Geld zu klauen quasi. Das ist ja genau das, was passiert in der Stelle. Aber dieser Step, was zu wagen, was die Standards in der Gesellschaft dir vielleicht nicht mitgeben, so, das finde ich immer krass inspirierend. Das sind ja Stories, die mich auch touchen irgendwie.
Und die auch einfach interessant sind.
Ist so.
Also es ist nicht einfach so ein dummes Gelaber, sondern wirklich steckt so ein bisschen was dahinter.
Der Typ war auch super intelligent. Also der hat auch reflektiert darüber. Der hat gesagt, es war natürlich so eine dumme Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber dieses Gefühl, was er dabei hatte, war einmalig. Und das hat er auch nie wieder bekommen. Und
aber der hat das einmal aus der Not gemacht.
Und hat dann
ein
Fable dafür entwickelt.
Geil, ja, und hat es immer öfter gemacht.
Und der hat, ich glaube, 12 Banken überfallen, bis er irgendwann geschnappt wurde, weil er es mal einer Person erzählt hat. So.
Ja.
Er hat es nur einer Person wirklich erzählt, dass er das war. Und dann war es vorbei halt.
Ja. Ja, krass. Wenn du hattest ja mittlerweile auch schon viele Auftritte.
Ja.
Gibt's einen, der so richtig prägend war, der so richtig raussticht?
Ja, Mann. Also wir hatten das Glück letztes Jahr, obwohl wir noch keinen harten Hype haben, also vielleicht in Frankfurt einen kleinen, der jetzt ein bisschen aufkommt. Man kann ja auch auf Insta gucken, so. Also 2-6 Follower, da haben so Katzenaccounts, haben deutlich mehr, so, weißt du, was ich meine? Aber trotz alledem, und da bin ich auch sehr stolz drauf, kennen die Leute mich in der Szene. Ich denke, dass die wichtigen Namen, dass mein Name da ein Begriff ist und dass vielleicht auch das Kollektiv mittlerweile ein Begriff ist. Und wir hatten das Glück, vom Splash gebucht zu werden über Jägermeister.
Letztes Jahr war das?
Letztes Jahr. Das war sehr krass, Mann. Da hatte ich den Song Rampage, den habe ich 7-mal gespielt da oben. So. Und Leute
Ich weiß noch, ich hab das auf Instagram verfolgt.
Ja.
Das kam sehr oft.
Ja, also über dich. Ja, so, das war super krass. Weil die Leute kannten mich nicht und trotzdem sind die abgegangen. Dieser Hirsch, der war voll. Da sind immer mehr Leute gekommen, weil die gesehen haben, da geht's ab. Ich habe den Song 7-mal gespielt, die Leute kannten am Ende den Text und das war ein geiles Erlebnis. Und dazu noch war der Boiler Room, wir wurden vom Boiler Room gebucht in Leipzig. Das war auch eine krasse Erfahrung, weil man kennt die Auftritte vom Boiler Room, sind ja eigentlich so DJ-Auftritte und die versuchen sich jetzt auch ein bisschen im Hip-Hop. Und der Rio war dann, danach sind wir ins Backstage und haben uns das Video angeguckt und da war halt diese Boiler Room Optik mit dem Namen unten und so, das war krass. Und auch die Energie dort war krass. Das waren so die zwei Auftritte, die mich auf jeden Fall krass geprägt haben und wo ich auch sehr viel Selbstbewusstsein dazu gewonnen habe, muss ich sagen.
Gibt's eine Location oder irgendein Event, irgendein Festival, was so absolut Goals ist für dich, aufzutreten?
Also mein absolutes Goal ist eigentlich, eine eigene Tour zu spielen. Jetzt mal abgesehen vom großen Festival, ich feiere Festivals, finde es auch cool. Ich war nie selbst ein großer Festivalgänger. Ich war, glaube ich, nie selbst auf einem Festival.
Bist nicht so der Zelter?
Nee, gar nicht. Aber also mir würde es viel Freude bereiten, eigene Konzerte zu spielen, in denen ich es schaffe, einen Laden auszuverkaufen, wo die Leute wirklich wegen mir da sind. Weil es ist heutzutage so, dass viel halt über diesen über einen gewissen Hype, aber auch über eine gewisse Mood bei Konzerten, wo es viel, viel um Moshpits geht. Mhm. Die Leute warten eigentlich nur noch drauf, dass der nächste Banger kommt, damit man komplett ausrasten kann. Und meine Mucke ist halt nicht durchgehend so.
Ja.
Und mir geht es viel darum, dass man bei manchen Liedern einfach zuhört. Ich will da eine Dynamik schaffen. Und ich glaube, das schaffe ich natürlich nur richtig, wenn ich Leute habe, die mich kennen, die Bock auf meine Musik haben, die sich damit vielleicht auch ein bisschen auseinandergesetzt haben. Und deswegen glaube ich, wenn ich mal so eine eigene Tour spiele und da die Leute kommen, die sowieso Bock drauf haben, dass ich da eine Atmosphäre schaffen kann, die es vielleicht bisher noch nicht gab. So, das ist auch die Vision.
Wenn, du hast ja vorher schon so ein bisschen, war so ein kleiner Spoiler drin, dass da vielleicht bald was kommt.
Ja.
Wenn da bald vielleicht was kommt, ich weiß ja nicht, wie sehr wir drüber reden dürfen, dann kann es auch die Möglichkeit geben, dass es eine kleine Tour gibt oder nicht?
Ja. Ich muss dazu sagen, wir haben ja jetzt zwei Tapes, also wir haben ein Tape draußen und releasen im April das nächste, Dope Tape, das kann ich auch schon sagen, produziert von Rio natürlich und gemixt und gemastert von Funkvater Frank von OG Kimo. Mit Butter sind es gar nicht so viele Tracks, ja, und ich glaube, wir müssen mal schauen, ob das realistisch ist und wie das ankommt. Und ob die Leute dann, ob wir dann auch die Kapazitäten haben, um eine eigene Tour zu spielen. Aber vielleicht macht es auch erst Sinn, dieses Jahr mal eine Support-Tour zu spielen, um es auch einfach mal zu erleben und ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und wenn wir dann noch ein Projekt releasen, dass wir dann sagen, ey, dann haben wir Material, um eine richtig geile Show zu machen für die Leute. Weil ich möchte nicht nur eine Tour machen, um eine Tour zu spielen, sondern ich möchte eine Tour machen, wenn ich weiß, ich bin ready, um ein Erlebnis zu entwickeln für jeden Fan quasi. Was anders ist als alles, was sie bis jetzt erlebt haben.
So. Ja, ich finde es witzig, dass du das sagst. Freunde von mir waren damals, als Crow ganz am Anfang war mit Easy und sowas, da war das ja auch, was war das, ein Mixtape mit 5 Liedern, 6 Liedern?
Sowas, ja.
Und trotzdem gab es vor allem da so schwäbische Region, Stuttgart, laufend Konzerte. Ja. Und haben sich Leute, sind da wirklich, also gerade Freunde von mir sind begeistert zu diesen Konzerten und haben halt dann festgestellt, der spielt halt 4 Lieder.
Ja.
Weil mehr gibt's halt nicht.
So sieht's aus.
Und dann war das natürlich trotzdem gut, dass sie ihn gesehen haben, aber am Ende waren sie enttäuscht, weil halt, ja, so, ich hab ein bisschen mehr erwartet.
Genau, also ich will mir da auch gar keinen Druck machen. Ich glaube, Geduld ist, wenn es darum geht, was Langfristiges aufzubauen, was auch nachhaltig ist, so die wichtigste Eigenschaft. Und wenn die Zeichen richtig stehen und wenn ich merke, okay, jetzt können wir das machen, dann will ich auch eine Tour planen, die on point
eins
ist.
Arbeit.
So. Aber kommt Zeit, kommt Rat.
Wenn wir jetzt mal so an das Durchstarten denken, du arbeitest ja schon noch nebenher Vollzeit?
Fast, ja.
Fast?
Mittlerweile nicht mehr. Also ich habe bis November 4 Tage die Woche gearbeitet, 8 Stunden am Tag. Mittlerweile nur noch 3. Ist natürlich ein Traum, irgendwann nur noch Mucke zu machen.
Das wäre die nächste Frage gewesen.
Da kann ich noch überhaupt keine, weiß ich noch nicht, wie das läuft, ob es dieses Jahr möglich ist, ob es vielleicht nächstes Jahr möglich ist. Ich würde es mir gerne dieses Jahr ermöglichen, aber auch die Arbeit, die ich momentan mache, ist für mich meine Existenzgrundlage und macht mir weitestgehend auch Spaß. Also ich habe echt Glück mit dem Job, den ich nebenbei noch mache. Von daher ist das cool noch, so wie es ist. Natürlich hätte ich andere Möglichkeiten, wenn ich mehr Zeit hatte, was die Mucke betrifft und könnte da ein bisschen effektiver sein, aber ich möchte das trotzdem nicht so, also ich möchte das bedacht angehen, weil wenn ich einen Verlauf habe, der mir das Geld über die Musik noch nicht so einbringt, wie geplant, dann leidet da vor allen Dingen dann meine Musik darunter.
Ja.
Und mein absolutes Ziel und meine Vision ist halt DMWTW zum größten Haus in der deutschen Musik zu machen.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt.
Das ist auf jeden Fall die Vision. So, und dann auch über meine Musik hinaus einfach ein geiles Haus zu schaffen, was dafür steht, dass man sich traut, seine eigene Kreativität freien Lauf zu lassen und sich nicht so von dem Game an sich irgendwie limitieren lässt und dann guckt, was funktioniert. Okay, wir machen das, was funktioniert, weil es funktioniert, sondern den Horizont ein bisschen zu sprengen. So.
Und dir selbst aber treu zu bleiben.
Richtig.
Könntest du das aus Frankfurt heraus? Oder muss man dann nach Berlin ziehen oder sonst was?
Nee, also ich werde nicht nach Berlin ziehen. Vielleicht ist es auch mal. Also natürlich gibt es in Berlin einfach die Möglichkeiten, die Connection, die Leute. So ist es nicht, aber ich denke, heutzutage sind wir so digitalisiert und globalisiert, dass es egal ist, wo man ist. Das Wichtigste ist, dass man einen Raum hat, in dem man kreativ arbeiten kann, ein Umfeld an Leuten, die einen motivieren und mit denen es Bock macht zu arbeiten. Da kann man auch dann jedes Wochenende, wenn es sein muss, mal nach Berlin fahren. So ist es nicht, aber das ist geplant aus Frankfurt heraus.
Ja. Sehr schön. Du bleibst uns erhalten.
Yes, safe.
Was sind denn so, also so als, was sind denn so die nächsten Steps? Im April kann man schon sagen, Anfang, Ende, Mitte April?
Anfang bis Mitte April kommt das Tape. Ich bin sehr stolz darauf.
Ich bin sehr gespannt darauf.
Das ist wirklich eine Antithese zu dem Zeitgeist momentan, aber trotzdem Zeitgeist. Das ist das Geile. Das ist nur Rap. Auf dem Tape sind keine Hooks. Und das ist einfach eine Umsetzung der Inspiration, die wir zu der Zeit hatten. Also Rio und ich haben zu der Zeit sehr viel von Rock Marciano gehört, Action Bronson, die Produktion von Kanye für Pusha T, sehr, sehr Rap-lastige Sachen, die sehr street waren. Und wir hatten einfach Bock, so ein bisschen zu spazen und so über Standard-Arrangements hinauszudenken.
Also wird es ein deutlicher Unterschied zu dem, was man bisher kennt?
Also Butter ist ja mein erstes Projekt, was draußen war, plus ein paar Singles, also Regen und Rampage. Das ist was ganz anderes. Okay. Also was heißt was ganz anderes? Das ist, man das merkt, dass es meine Musik ist, auch vom Rap-Stil. Der hat sich aber meiner Meinung nach krass weiterentwickelt. Das war auch ein cooler Prozess für das Tape. Aber der Sound ist einfach nochmal neu gedacht. Der ist raw, der ist dirty. Also mein Anspruch ist sowieso nicht immer, also ich will mich eigentlich mit jedem Projekt deutlich weiterentwickeln oder mich nicht so anhören wie auf dem vorigen Projekt, weil es muss weitergehen. Deswegen ja Progressivität und so. Ja, und das haben wir mit Dope geschafft. Also da bin ich sehr, sehr stolz drauf, muss ich sagen, auf das Tape.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn es kommt. Und wird gleichzeitig aber auch schon nach dem nächsten Schritt geguckt?
Ja, wir sind mittendrin. Also mal gucken, was jetzt kommt. Ich arbeite momentan ein bisschen frei. Natürlich habe ich immer, also ich bin ein Projekte-Musiker. Das heißt, ich denke eigentlich immer an Alben oder EPs oder einem zusammenhängenden Projekt, weil ich einfach finde, dass man auf mehreren Songs eine komplexere und geilere Story erzählen kann oder ein geileres Gefühl vermitteln kann. Und wir sind gerade mitten im Projektemodus. Also ich höre gerade viele Beats von Rio. Wir haben jetzt schon einzelne Sachen rausgepickt, an denen wir arbeiten, die feintunen und dann zum nächsten gehen. Und ja, ich denke, da wird dann auch direkt im Anschluss, ich hoffe dieses Jahr noch, also es wäre der Plan, dass ich dieses Jahr eigentlich ein großes Projekt heraushaue, weil Dope relativ kurz ist, mit 5 Songs. Das ist auch, ich glaube, das ist auch das Ziel. Also dieses Jahr will ich auf jeden Fall noch ein größeres Projekt releasen.
Aber dann könnte man es ja nächstes Jahr hinkriegen mit der Tour, oder?
Das wäre geil, aber we will see.
Was wären die bevorzugten Städte, in denen du gern spielen würdest?
Also da gibt es keine Grenzen. Es ist jetzt nicht so, dass ich liebe Hamburg, so muss ich sagen. Ich bin da cool connected, ich kenne da viele Leute, ich war schon oft da und es ist einfach ein cooles Gefühl. Berlin, einfach aufgrund der Tatsache, dass man dort präsent sein muss, um im Munde der Leute zu sein quasi. Aber alle anderen Städte genauso, ob es Düsseldorf ist, ob es Dortmund ist, ob es Leipzig ist. Leipzig auch eine geile Stadt.
Stimmt.
Ganz Deutschland. Und wenn es kleine Städte sind, so, wenn es hier lokal ist, Mainz, Kassel, so, wir wollen eigentlich alles
übernehmen. Überall sein.
Überall. Österreich.
In Mainz warst du doch auch vor 2 Wochen, oder?
Genau. Da war das Blend-Festival. An der Stelle auch ein liebe Grüße an Uli Zeller von Oyo und Sichtexot. Die haben da was Fettes auf die Beine gestellt. Ich glaube, das erste Blend-Festival war vor 2 Jahren. Und der Uli, muss man dazu sagen, der ist mein Recording-Engineer und der gehört für mich eigentlich auch zu unserem Team, aber der hat auch seine eigenen Projekte. Also der macht sehr, sehr viel für die Szene hier in Hessen und hat mit dem Blend-Festival dieses Jahr auch nochmal gezeigt, was möglich ist und wie viele hungrige, junge, talentierte Künstler hier im Umkreis sind. Und das war ziemlich fett.
Sehr schön. Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall für den Release jetzt erstmal viel Erfolg.
Danke.
Und dass hoffentlich dieses Jahr vielleicht noch was Großes kommt.
Ich hoffe auch. Wir geben Gas auf jeden Fall.
Ich bin gespannt.
Simon?
Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir. Danke fürs Gespräch.
Ja, wir sehen uns demnächst wieder im Star.
Du.
Tschö.